Wir haben heute den Israelsonntag. Das ist eine alte Tradition in unserer Kirche, dass wir uns an unser Verbundensein mit dem Volk Gottes, dem Volk Israel, erinnern und uns bewusst werden, was uns Gottes Wort dazu sagt. Darum will ich Sie grüßen mit dem Wort: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Viele von Ihnen kommen jetzt zurück aus schönen Ferientagen und Sie haben hoffentlich viel entdeckt von der Schönheit unserer Welt. Und darum wollen wir zum Lob unseres Gottes noch einmal das schöne Sommerlied singen: Geh aus, mein Herz, und suche Freud. 371, die Verse 1, 7 und 8. Beten. Du großer Gott, du überschüttest uns mit deinen Wundern. Und immer wieder, wenn wir etwas verstehen von den Geheimnissen deiner Schöpfung draußen in der Welt, dann werden wir stille und ahnen deine Größe. Und deine Liebe und deine Güte ist noch viel größer und viel weiter, als wir verstehen können. Und darum bitten wir dich heute Morgen, dass du dein Erbarmen sichtbar machst, auch in einer ganz einmaligen Weise über deinem Volk Israel. Du hast dieses Volk gerufen, geführt, die Verheißungen gegeben und gerade in diesen wirren Tagen auch der gegenwärtigen Weltgeschichte bitten wir dich, dass dein Heilsplan zum Ziel kommt. Wir können dir für das Wunder nicht genug danken, dass du uns hineingenommen hast in diese großen Verheißungen und Zusagen zu deinem Volk und dass wir Glieder sein dürfen in deinem Volk. Und wir bitten dich, sprich auch heute so zu uns, dass wir bei uns alle Fehlentwicklungen entdecken und bei dir Schuld abladen, umkehren und mit ganzem Ernst dir nachfolgen. Und so wollen wir dir jetzt jeder in der Stille all das sagen, was uns bedrängt. Wir danken dir, dass du deine Gaben nicht zurückziehst, noch deine Erwählung umstößt. Amen. Und nun schlagen Sie in Ihren Bibeln bitte auf, ich hoffe, dass Sie eine mitgebracht haben, Jeremia 31. In den ausgelegten Bibeln, diese Seite 734 im Alten Testament, Jeremia 31 von Vers 23 ab. Wir haben ja in der Gemeinde in Jaffa erlebt, wie ein Christ dort, ein Judenchrist, ein Zeugnis gegeben hat, wie gerade das Reden des Alten Testaments vom Neuen Bund ihn zum Glauben an Jesus geführt hat. Er hat immer wieder gesagt, darüber spricht mein Rabbi nicht, was der Neue Bund ist. Von Vers 23 ab. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Man wird dies Wort wieder sagen im Lande Juda und in seinen Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde. Das Wenden des Geschicks war die Rückkehr der Zerstreuten aus allen Ländern dieser Erde. So in den Propheten des Alten Testaments. Der Herr segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Auch Juda samt allen seinen Städten soll darin wohnen, die Ackerleute und die mit Herden umherziehen, denn ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen. Darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so sanft geschlafen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Haus Israel und das Haus Juda besehen will mit Menschen und mit Vieh. Und gleich wie ich über sie gewacht habe, auszureißen und einzureißen, zu verderben und zu zerstören und zu plagen, so will ich über sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden, sondern ein jeder wird um seiner Schuld willen sterben, und wer saure Trauben gegessen hat, dem sollen seine Zähne stumpf werden. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wir singen noch von dem schönen Sommerlied 371 die Verse 9, 13 und 14. 9, 13 und 14.
Oh, God.
Nun schlagen wir auf Römer 9, Römerbrief, Kapitel 9, Seite 166 bei den hier liegenden Bibeln. Von Vers 1 jetzt zuerst, Römer 9, Vers 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, spricht Paulus, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die von Natur meine Stammverwandten sind. Sie sind ja Israeliten, denen die Kindschaft gehört. Und die Herrlichkeit, das ist ja immer das gleiche Wort, das auch für Gott gebraucht wird, diese strahlende Lichterscheinung Gottes, die unserer Welt zugewandt ist. Denen gehört sie. Und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch die Väter. Und aus ihnen kommt Christus nach seiner irdischen Herkunft. Gott, der über allem ist, gelobt, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Und schade, dass wir nicht alles lesen können. Das ist eine Zeitfrage, das können Sie zu Hause nachholen. Von Vers 30 ab bis Vers 33 und dann Kapitel 10 bis Vers 4. Was sollen wir nun dazu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, das sind die Weltvölker, die nicht unter dem Segen Abraham standen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit getrachtet haben, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber ist dem Gesetz der Gerechtigkeit nachgejagt. Der Wertordnung der Gerechtigkeit. Wollten edle und vollkommene Menschen sein. Und das hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern aus den Werken. Wir sagen heute Taten dafür. Es kommt auf die Taten an. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch und mein Gebet zu Gott für Sie ist, für die Juden, dass Sie gerettet werden. Denn ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne die rechte Erkenntnis. Denn Sie erkannten die Gerechtigkeit Gottes nicht, und suchten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ziel des Gesetzes, das Ende, aber das Endziel des Gesetzes. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Es gibt, dass wir dies verstehen, dass dieses Wort nicht über unsere Köpfe hinweggeht. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich muss immer daran denken, wie viele jetzt von uns hier in diesem Gottesdienst einen schweren Schmerzen haben. Sie sind heute Morgen bedrückt hierher gekommen und Sie können, auch wenn ich dies sage, sowieso ja nichts anderes denken als die Wunde, die das Leben bei ihnen gerissen hat und der Schmerz, über den sie nicht hinwegkommen. Bei vielen ist das so schwer, dass sie mit niemand drüber reden können. Und dann sind sie ganz verschlossen und ziehen sich von jedem Kontakt von anderen zurück und wollen auch nicht angesprochen sein, weil sie das noch nicht mal fertig bringen, über diese Not und ihren Schmerzen zu reden. Es ist gut, wenn einer redet, und ich freue mich immer wieder, wenn einer aus sich herausgeht und sagt, haben Sie mal Zeit. Ich habe noch nie einen Menschen weggeschickt. Das lasse ich mir nicht nachsagen. Wenn er einen Schmerzen bereden wollte, dann will ich nur zuhören. Ganz still zuhören. Und nur das Mitgefühl sprechen lassen, das ist ja schön, wenn man weiß, der andere trägt das mit und der andere fühlt das. Und hier spricht Paulus von einem Schmerzen, der ihn furchtbar umtreibt. Nachts kann er nicht schlafen. Und die ganzen Freuden, die ihm geschenkt sind, die machen ihn nicht fröhlich, weil dieser Schmerz alles andere überlagert. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, der Schmerz, von dem Paulus hier spricht, der stellt alle anderen Schmerzen wirklich in Frage. Der Schmerz ist größer als alles andere. Und ich weiß, dass das Ihnen jetzt gerade wehtut, wenn Sie sagen, aber solch eine Wertordnung kann doch gar nicht sein. Da wird mein Schmerz heruntergespielt, bagatellisiert und unwichtig gemacht. Ich hab's doch gleich gewusst, dass du mich nicht verstehst. Doch, der Paulus hatte ja einen sehr kranken Leib. Und er redet nicht von den Schmerzen der Krankheit. Paulus hat oft mit seinem nahen Sterben gerechnet. Auch das war nicht der Schmerz, dass er sagt, ach, ich muss abscheiden oder ich habe so viel Leid, weil mir ein lieber Mensch weggerissen wurde. Paulus hatte Enttäuschung an Menschen, an untreuen, unzuverlässigen Menschen. Ach, wie viel Not hat er erlebt an seinen Gemeinden, die ihn wirklich bitter enttäuscht haben. Wenn man das alles so sieht, müsste man sagen, da liegt der Schmerz des Paulus. Und Paulus sagt, nein, es liegt alles noch viel, viel höher. Und jetzt bitte ich Sie, gehen Sie diesen Schritt einmal mit. Denn Paulus hat ja vorher, im Kapitel vorher, dieses sieghafte Wort gesprochen, dass es keinen irdischen Schmerzen mehr gibt, der einen traurig machen kann. Keine Krankheit, keine Hungersnot, kein Leiden, keine Enttäuschungen Menschen, keine Verfolgung, nicht einmal das Schwert, das uns zu Boden streckt, wenn das so wäre. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Verstehen Sie, warum Paulus wertet und sagt, es gibt keinen Schmerzen mehr, der einen gläubigen Christen wirklich zu Boden drücken kann, denn Jesus ist da, der uns doch hält. Jesus ist da, der uns trägt. Ich darf mich bergen unter seinen Armen, weil Jesus da ist. Gott ist für uns. Er hat sich in Jesus so eindeutig für uns erklärt. Und ich darf doch die Hand Jesu jetzt fassen. Und wenn Sie zurückgehen von diesem Gottesdienst, geht Jesus mit Ihnen auch durch diese Leidenszeit hindurch. Ja, was ist dann der Schmerz des Paulus? Hat er doch noch einen. Der größte Schmerz ist, wenn ein Mensch nicht zum Glauben an Jesus kommt. Und den kann man im Glauben gar nicht überwinden. Jetzt verstehen Sie, warum Paulus spricht, dass ihn das in tiefe, tiefe Traurigkeiten hinunterdrückt. Und niemand ihm seinen Schmerz nehmen kann. Den trägt er mit über seine großen Reisen und hat immer wieder nur gebetet zu Gott. Herr, tu dies Wunder. Herr, tu dies Wunder. In unseren Tagen ist es wieder umstritten in unserer Kirche, ob man Juden missionieren soll. Sie wissen, die Rheinische Synode hat ja eine Erklärung verfasst, in der ganz bedenkliche Sätze stehen, dass Judenmission nicht mehr sein soll. Und wenn ich daran denke, wie manche bis hinein in den engen Kreis unserer Gemeinde über Mission reden, als ob wir den anderen etwas aufzwingen wollten. Sie kennen ja die Mission überhaupt nicht. Das hat es ja noch nie gegeben. Es war doch nie die Mission, die wir meinen, als ob jemand was aufgedrängt worden wäre. Dass da Menschen das wortwörtlich praktiziert haben, dass es ihnen egal war, wenn sie nach einem Jahr von der Malaria in den Tod gerissen wurden, wenn sie nur ein paar Schwarze in Afrika zu Jesus führen. Ich habe in den letzten Tagen viel in alten Missionsberichten gelesen. Wenn Sie ein wenig Gefühl haben, dann müssen Sie losheulen, dass Sie sagen, gab's denn solch eine Leidenschaft für Jesus? Dass Menschen sagten, das interessiert mich nicht, mein Beruf, mein Leben, nicht einmal Frauen, Kinder. Die Siege unseres Gottes werden erfochten über den Gräbern ihrer Streiter, so Dr. Ludwig Krapf aus deren Dingen und viele andere, als er am Grab seiner Frau stand. Wenn ich nur etliche selig machte, wenn ich nur etliche zu Jesus führte. Wenn es noch in dieser Welt Menschen gibt, die nichts von Jesus wissen, ich muss es ihnen sagen, ich muss es ihnen sagen. Natürlich weiß ich auch um die Problematik, dass das schwierig ist, weil wir Deutsche ja gegenüber den Juden in einer solchen spannungsvollen Geschichtsbeziehung stehen, dass schon für viele Juden das Sehen eines Deutschen und das Reden mit ihm in der Tiefe seines Herzens solche Wunden aufreißt. Wie soll ich dem ihn von Jesus sagen können? Sie haben ganz recht. Aber es geht doch hier nicht um die Deutschen. Wie können wir hier den Norwegern und den Schweizern verbieten, dass sie das Evangelium von Jesus nach Israel tragen? Und diese kleinen Krüpplein von Juden, Christen, die in ihrem Volk nur die eine Sehnsucht haben, dass sie zum Glauben kommen, denen wollen wir das absprechen und sagen, Judenmission darf nimmer sein. Oh, wie tief sind die Fehlentwicklungen in der Christenheit. Als ich mit einem judenchristlichen Pastor betete, als wir auseinandergingen, hat er auf unsere Reise gebetet. Herr, lass diese Reise doch dazu dienen, dass sie einige reizen, dich zu finden. Sie können alles nur sehen, diese Judenchristen, dass selbst unsere Reise dort eben nicht nur einem touristischen Abenteuer dient, sondern dass doch wieder einige Juden etwas von Jesus hörten. Und als wir dann im Hotel keinen Raum bekamen, wo wir unsere Morgenandacht halten konnten, dann stellten wir uns freimütig auf dem Trottoir auf und haben unseren Choral gesungen und unsere Morgenandacht gehalten und uns gefreut, dass einige stehen geblieben sind, auch wenn wir Deutsche waren, weil unser Mund voll ist von dem, was wir in Jesus erlebt haben. Warum schmerzt es denn dem Paulus so sehr, wenn er an sein Volk denkt? Er denkt an den Reichtum Israels. Den Reichtum Israels. Und das erwähnt er ja hier. Er sagt, man kann das überhaupt nicht verstehen. Mein Volk, meine Stammverwandten. Er war ja ein Auslandsjude, der aus Kleinasien stammte, aber ein Volljude aus dem Stamm Benjamin, unser Paulus. Und das sehen wir wieder. Ach, wenn Sie doch daran denken, über das Thema, wenn Sie diskutieren, ob Judenmission sein soll, gehen Sie doch auf Paulus zurück. Der muss doch wissen, er war doch Jude. Ob das sein darf oder nicht. Er hat uns in der gesamten Christenheit dies so wichtig gemacht, sagt, denkt doch immer daran, was Israel geschenkt ist. Der Bund Gottes, der so unverbrüchlich gilt in Abraham, bestätigt in Isaak, in Jakob, am Sinai noch einmal bestätigt. Die Weisungen Gottes weiche weder zur Rechten noch zur Linken. Ich habe dir vorgelegt den Weg zum Leben, den Gottesdienst, diese wunderbaren Tempelgottesdienste am Laubhüttenfest und an all den großen Versöhnungsfesten und am Passafest. Dass Gott sein Volk herausreißt aus der Verstrickung von Schuld und Sünde. Das hat alles Israel geschenkt bekommen. Und die Verheißungen, das haben Sie gestern in der Synagoge wieder gelesen. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob die ihres Kindes vergesse? Ich will doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Und es können Berge weichen und Hügel hinfallen, sagt Gott, meine Gnade soll nicht von dir, Israel, weichen. Denen war es doch gegeben. Und Paulus sagt, gerade weil Gott keinem Volk der Welt so viel gegeben hat, muss doch Israel Jesus erkennen. Und es treibt ihn um, wie er Israel zu Jesus führen kann. Ich weiß, wenn ich über diesen Punkt nun immer wieder in meinen Predigten spreche, dass manche sagen, du betonst das so, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus brauche. Aber es gibt ja viele andere Wege zu Gott. Es gibt ja Menschen, die vorbildlich leben in einer ethischen Haltung, die uns alle beschämen kann. Aber sie lehnen Jesus ab. Dann hören Sie doch, was Paulus und die Apostel sagen. Wenn sie Jesus von sich stoßen, dann ist all das andere ihres Glaubens nur Trug. Das ist ja das Schlimme bei Israel. Sie rufen zu Gott. Sie bauen auf den Bund und doch stoßen sie die Hand Gottes, die ihnen entgegengestreckt wird, in Jesus, die versöhnende Hand wieder weg. Und da bin ich betroffen. Vielleicht wir das tun. Es gibt keine andere Nähe Gottes zu mir als in Jesus, wo er mir jetzt meine Schuld durchstreicht, wo er mich heute gewiss und fest macht, wo er mir die Zuversicht gibt für die kommenden Tage. Ich gehöre ihm und ich darf bei ihm bleiben. Ich darf mich im Glauben an ihn binden und fröhlich sein. Woher weiß ich denn, dass das Gott mich lieb hat und dass er mich braucht? Weil die Erwählung in Jesus noch einmal ausgesprochen wird und mir gilt, alle, die unter dem Kreuz Jesu stehen, dürfen diesen Glauben fassen und annehmen. Und das schmerzt mich nicht bloß im Blick auf Israel, sondern es schmerzt mich im Blick auf die vielen jungen Leute, die in den letzten 11 Jahren, wo ich hier in dieser Gemeinde bin, konfirmiert wurden. Denen wir noch einmal von dem großen, heiligen Gott und seiner Liebe erzählt haben. Sie haben den Bund und die Verheißungen und dann haben wir ihnen eine Bibel überreicht. Und dann haben sie den letzten Schritt nicht getan. Und ich möchte das von Paulus lernen, dass man nachts nimmer schlafen kann, weil es uns umtreibt. Sie müssen doch zum Ziel führen. Und wenn sie noch so nette Leute sind und ein wunderbares Leben gefunden haben, wenn sie nicht zu Jesus finden, dann ist doch alles umsonst und leer. Dann hilft doch auch die äußere Form ihres Christentums nicht, dann bleibt das doch umsonst. Schmerzt Paulus, weil er an den Reichtum Israels denkt. Sie haben den Bund und die Verheißung und die Kindschaft und die Herrlichkeit und das Gesetz. Ich will es ein bisschen ordnen, damit wir es auch besser behalten können. Es schmerzt ihn, wenn er an die Armut Israels denkt. Den Reichtum und die Armut. Das ist jetzt von Vers 30 ab, Vers 31. Paulus sagt, und wenn man Israel ansieht, ich will jetzt bewusst nicht von der heutigen Geschichte reden, weil wir ja viel weiter weg sind als jeder Fernsehkommentator in dieser Beurteilung der gegenwärtigen Vorgänge. Sie haben die Gerechtigkeit nicht erlangt. Sie stehen nicht makellos da. Und sie sind nicht fehlerlos. Es gibt in ganz Israel nur eine Stadt, wo am Sabbat Busse fahren. Das ist in Haifa. So sehr hat das religiöse Gesetz noch das öffentliche Leben Israels heute durchdrungen. Und doch sieht es jeder und spürt es jeder, das ist ja nicht eine Gerechtigkeit vor Gott. Und selbst wenn man die Ultraorthodoxen mit ihren Schäfchenlocken und ihren Hüten oder pelzbesetzten Hüten und ihren schwarzen Kaftan durch die Hitze der Stadt Jerusalems rennen sieht, zum Beten, vom Beten, zum Beten, sagt Paulus, aber die Gerechtigkeit haben sie nicht erlangt. Jetzt wird einer sagen, was willst denn du überhaupt sagen hier, als Deutscher und als Christ, willst du die Juden richten? Es ist unvorstellbar, was Christen an Schuld haben. Und wir sollen es auch immer wieder aussprechen, was die Kirche an Schuld hat. Die ganze irdische Organisation von Christen in verschiedenen Konfessionen durch die Jahrhunderte hindurch. Man kann es verdrängen und man kann es wegschieben. Wie viel Blut an den Fingern der Christen hier klebt. Haben Christen vielleicht die Gerechtigkeit erlangt? Sie haben ja den Namen des Messias Jesus stinkend gemacht vor den Juden. Und sie können nicht einmal das mehr sehen, das Symbol des Kreuzes, weil im Zeichen des Kreuzes gerade die schlimmsten Folterungen über ihre Väter hinweggingen. Seid ihr denn gerecht? Jetzt wird etwas Wunderbares deutlich, dass Paulus sagen würde, vielleicht sind gerade die Deutschen die das auch Juden sagen können. dass wir von der Menge der Schuld reden, der unvorstellbaren Menge. Es ist ja unglaublich, wie in unserer Stadt Stuttgart die Pfarrerschaft wie gelähmt da saß, als unsere Juden deportiert wurden. Und als ein Pfarrer verurteilt wurde, weil er einem Juden, der einen Judenstand durch den Koffer trug, hat er von dem Stadtdekan noch einen Anpfiff bekommen. Er müsste natürlich auch aufpassen, dass sowas sich nicht mehr wiederholt. 1938 in unserer Stadt. Und das ist doch Schuld. Und gerade da halten wir dies fest, dass Gott aus Glauben gerecht macht, dass Jesu Blut für sündige Menschen spricht. Und was Sünde ist, das ist so furchtbar. Versäumtes und verfehltes Leben in dem ganz umfassenden Sinn. Wir werden gerecht, weil Jesus uns freispricht. Anders geht's nicht. Und Paulus begründet dies damals schon und sagt, das wird der Punkt sein, mit dem man über Israel sprechen muss. Das ist doch schon im Alten Testament, Jesaja 8, Jesaja 28, dargelegt. Da steht das doch schon da. Von dem Stein des Anstoßes, an dem sie sich stoßen werden. Das war damals, als Jerusalem belagert war von den assyrischen Feinden. Und sie versuchten noch einmal, sich durchzuschlagen. Und immer wieder haben die Propheten gesagt, nicht mit eurer Kraft. Ihr meint immer wieder, wenn ihr euch durchkämpft, dann schafft ihr es. Sondern durch Glauben. Glauben heißt doch dieses sich ausliefern an Gott. Ihm vertrauen, ihn machen lassen. Wie viele sitzen heute da, hier im Gottesdienst, deren Christenleben besteht immer nur noch aus diesem, ich will mit meinen Taten selig werden. Und die mühen sich und sie fliehen vor dem Stein des Anstoßes. Ich höre das, dass Leute spöttisch sagen und immer redet er nur von Jesus, von was denn sonst? Vom Stein des Anstoßes. Wenn Sie die neue Weinsteige herunterfahren, da finden Sie oben bei Haus 61 eine Straßenbahninsel. Und es gehört zum Ritus jeder Woche, dass irgendein tappiger Autofahrer dieses Verkehrszeichen dort umfährt. Der kommt da runter und sagt, so was Dummes machen die mittendrin auf die Straße so ein Ding dahin, nicht? Da muss man ja gerade drauf haben. Er hat vorne noch ein paar Nägel hingemacht, dass der Dümmste aufwacht. Aber offenbar gibt es immer wieder solche Fahrer, die dann genau mitten dieses Verkehrszeichen rammen und umfahren. Gucken Sie mal an, sie ist sicher heute auch wieder umgefahren. Und genau so hat Gott Jesus hineingestellt, mitten in die Fahrbahn Israels. Was hat Paulus erlebt in der Synagoge? Doch nicht, weil Juden schlimmer wären als wir. Juden sind in vielem uns überlegen. In Antiochien, Apostelgeschichte 13, oder in Thessalonich, Apostelgeschichte 17, da haben sie die Türe eingedrückt, wo der Paulus gewohnt hat. Sie sind mit Balgen gekommen, wollten ihn lynchen, weil er von Jesus sprach. Jesus ist der Messias. Und glauben Sie doch nicht, dass heute in der evangelischen Christenheit das anders sei. An der Frage, was mir Jesus bedeutet, scheiden sich die Geister. Nicht an der Friedensfrage, nicht an den politischen Fragen, an der Jesusfrage. An Jesus, dem Sohn Gottes, für meine Sünden gestorben. Ob es ein Christentum gibt, ohne Jesus oder nicht. Und in der Armut Israels, da schmerzt es Paulus besonders. In der Armut an Gerechtigkeit. Noch das Letzte. Schmerzt ihn, wenn er an den Eifer Israels denkt. Und das bescheinigt Paulus diesen Juden, dass sie eifern um Gott. Da dürfen wir heute als Deutsche uns schämen. Es gibt keinen Eifer um Gott bei uns. Es gibt einen Eifer um Geld, dass es Leute bis in ihre Träume hinein bewegt, wie der Goldkurs steht und der Dollarkurs. Aber einen Eifer um Gott, das steht da in diesen Versen, sie Eifer für Gott haben und dass sie ihre Gerechtigkeit aufrichten wollen. Ich erlebe es, dass viele Menschen von ihrer Rechtschaffenheit reden, aber nicht ihre Gerechtigkeit aufrichten wollen. Wenn es darum geht, dies zu leben, wenn es nur geht, dass ihr Wort zu einem Mädchen ein Ja ist und ein Nein und ein durchsichtiges. dann lächeln sie schon verlegen, weil ihre Gerechtigkeit ja gar nicht weit geht. Die berührt ein paar politische Gebiete, aber nicht ihr Leben. Was Gerechtigkeit Gottes heißt und die Durchsichtigkeit des Herzens und meiner Gefühle, so wie Jesus in der Bergpredigt gefordert hat, dass mein Innerstes vor Gott offenbar wäre und in der Lauterkeit Gottes gelebt wird. Mein Wort eindeutig, meine Gefühle eindeutig, meine Gedanken eindeutig, bis hin zu den begehrlichen Gedanken. Die Juden wollen die Gerechtigkeit aufrichten. Und dann sagt Paulus bitter, aber es ist Unverstand und keine Erkenntnis und es ist nur eine eigene Gerechtigkeit, dass sie aufrichten wollen. Das eigene, das Selbstgemachte. Wissen Sie das, wie das ist, wenn Gott Ihnen seine Gerechtigkeit aufdeckt, wenn er Ihnen einmal hineinleuchtet? Und jetzt muss ich zu denen reden, denen Gott das gezeigt hat. Die vor den Scherben ihres eigenen Lebens stehen und sagen, es war alles falsch und verfehlt bei mir. Vielleicht weichen viele von uns auch dauernd diesem Durchleuchten Gottes aus und fliehen sich auch hinein wie Israel in eine Scheingerechtigkeit. Und darum reden sie so viel von ihrem Tun. Und darum rennen sie ein, das Haus ein und sagen, wissen Sie, ich gehe ja nicht gerne in die Kirche, aber wenn Sie für mich eine soziale Aufgabe hätten, die würde ich gern tun. Weil sie nie sich stellen können, dass wir Gescheiterte sind. Liebe Schwestern und Brüder, das bleibt das Bekenntnis von uns. Kein Tag meines Lebens bin ich wert, vor Gott zu treten. Keine meiner Taten kann vor Gott genügen. Selbst mein soziales Tun und mein Edelmut ist doch in den Augen Gottes so zweideutig, so von falschen Motiven behaftet. Nicht, dass ich es abwerten will, aber in der Lauterkeit Gottes beleuchtet vor seiner Gerechtigkeit. Und darum hat Paulus diesen Schmerz. Wenn Sie doch Jesus ergreifen würden, wenn Sie doch zum Glauben an ihn kommen würden. Ich las vor ein paar Tagen in einem psychologischen Buch, dass bei den meisten Menschen die Ursache ihrer Depression und Neurose wäre, war ein ganz weltliches Buch, dass sie ihre eigene Ohnmacht von Ferne ahnen, aber sich ihr nicht stellen könnten. Und ich dachte, ist das, weil unser Bewusstsein vor Jesus als sündige, zerbrochene, gescheiterte Menschen zu stehen, ja immer wieder geleugnet wird und weggeschoben wird. Da möchte ich heute drüber reden. Dass Jesus gekommen ist, um sündige Menschen gerecht zu machen. Das Einzige, was Christen haben, und dass sie vor Juden verkündigen können, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Mich hat er angenommen. An unserer Geschichte ist nichts, an unserem Tun ist nicht viel. Und ich möchte nur, dass Jesus jetzt aus unserem Leben noch etwas macht, dass er wirkt in mir und mein Leben füllt mit seiner Gegenwart. Er kann so viel tun. Und dann fleht Paulus, so heißt dort im Kapitel 10, Vers 1, ich flehe zu Gott, dass sie gerettet werden. Wer Jesus nicht hat, ist verloren und wer Jesus hat, ist gerettet. Ich flehe für Israel, dass sie gerettet werden, dass sie durchbrechen und Jesus erkennen und zum Glauben an ihn kommen. Darum möchte ich Sie einfach bitten, machen Sie über Ihrem Leben Frieden mit Gott und nehmen Sie über dem vielen Reichtum, das Gott in Ihr Leben hineingelegt hat, das Letzte an seine Gabe in Jesus. Will er Ihnen Vergebung der Schuld schenken. Er möchte Sie annehmen als seinen Sohn, als sein Eigentum. Er will Ihr Leben für Zeit und Ewigkeit zu seiner Sache machen. Amen. Singen wir vom Lied 216, die Verse 5 und 7. beten. Ja, Jesus, das beugt uns tief. Denn da ist nichts von eigener Würde oder Größe, dass wir dich kennen. Deine Geduld mit uns war so riesengroß und wie haben wir dich oft auf die Seite gedrückt. Auch nach unserer Bekehrung sind so viele Dinge von Ungehorsam und Untreue bis zum heutigen Tag. Und da wollen wir dir danken für dein unbegreifliches Erbarmen und dich bitten, dass doch dieses Erbarmen auch über Israel von dir noch einmal so sichtbar werde, dass viele dich erkennen. Tu du dies bald und segne auch den Verkündigungsdienst deiner kleinen Gemeinden, die sich heute gebildet haben, auch dort in Israel. Segne ihre Verkündigung, ihren Dienst. Du weißt auch, wie ausgestoßen sie oft sind aus ihrer Umgebung. Dann setze du sie umso mehr zum Segen für viele, dass sie deine Liebe weitertragen und bezeugen. Wir wollen dich jetzt auch bitten für die vielen Wunden, die heute noch ganz frisch sind, auch bei vielen Juden, die in Israel leben oder irgendwo in der Welt, über der jüngsten Geschichte, über der Schuld und dem Schweigen auch von uns Christen. Lass du das kein Hindernis sein, dass sie deshalb nicht dich erkennen. Wir wollen dir danken für das Wunder deiner Vergebung, dass wir auch notvolle und belastende Dinge unter deine Vergebung legen und frei werden. Aber wir wollen dich besonders bitten für die Menschen, die bis heute daran zu tragen haben und die verbittert sind. Und wir bitten dich für dein Volk Israel. Du weißt, wie die Menschen Angst haben und nach Ruhe sich sehnen, wie sie Tag und Nacht um ihr Leben fürchten, dass sie doch deine Gaben entdecken, im Glauben genommen, dass sie Frieden finden bei dir. Herr, wir wollen dir danken für dein Wort, auch heute. Und wir wollen dich bitten auch für die Synagoge in unserer Stadt und für die Gemeinde, die sich hier sammelt, im Glauben Abrahams. Lass du ihnen dein Licht leuchten und gib du Erkenntnis deines Heils. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den 9. Vers vom Lied 216. Ihren Plätzen lag der neue Notizenzettel. Die, die jetzt gestanden sind oder wo in der Reihe zu wenig waren, möchte ich bitten, nehmen Sie den mit, denn das müsste ich jetzt eigentlich alles bekannt geben. Nächste Gottesdienst, am nächsten Sonntag ist Abendmahl, im ersten Gottesdienst, lauter solche Dinge, das Ihnen zur Übersicht über die nächsten 5 bis 6 Wochen liegt da hinten an den Gesangbuchablagen oben. Es ist auch nett, wenn die, die ein rotes Gesangbuch benutzen, das nicht oben drauflegen, denn sonst kann keiner mehr die Zettel mitnehmen. Dann müssen Sie wieder unten reinstellen oder ein eigenes Gesangbuch mitbringen. Aber dass man oben die Zettel frei hat, das ist so gedacht, damit man die mitnehmen kann. Da liegt auch schon das Ausschreiben zu unserer Wochenendfreizeit, zum langen Wochenende in Friolzheim, das wir haben. Ich einladen. Immer so schön, wenn man da in eine Gemeinschaft hineinwächst. Wir haben am Dienstag unser Bibeltraining, bevor wir dann eine Woche später mit der Bergpredigt beginnen, in unserer Bibelstunde, wollte ich hier gerne mit Ihnen noch einmal in Fortsetzung von heute über Gnade reden. Also viele sagen das abgegriffen. Unser ganzes Leben, das wir von Gott haben, ist Gnade, was die Bibel mit diesem gewichtigen Wort meint, das bei uns so abgegriffen ist. Am Dienstag um 20 Uhr ist die liebe Ulrike Gottfriedsen da mit ihren Freundinnen. Ich habe sie zum zweiten Gottesdienst gebeten, aber vielleicht sind sie doch hier. Von Shave Zion ist niemand da, von den Mitarbeiterinnen in Shave Zion. Unser Opfer ist nämlich für Shave Zion bestimmt. Das ist dieses Werk Tzedakah, das ist ein hebräisches Wort und heißt Gerechtigkeit. Von Meisenbach aus haben ja einige Christen der Liebenzeller Mission nahestanden, von Gott in Auftrag bekommen, ein Werk aufzubauen, das Zeichen der Versöhnung setzt. Und sie geben dort in der Nähe von Naharija KZ-geschädigten Juden einen kostenlosen Urlaub. Und man muss das einmal hören, eine Krankenschwester, die Ulrike Gottfriedsen, die gerade da ist, für ein paar Tage Urlaub, die arbeitet seit einiger Zeit dort und ist so glücklich in diesem Dienst. Und wenn die dann erzählen, wie viel arme und verlassene Leute heute unter den Verletzungen von dieser schweren Zeit leiden und die ganzen traumatischen Erlebnisse dieser ganzen Zeit und der Menschen, die sie verloren haben, dann verstehen Sie, was das ist, wenn wir heute diese Arbeit mittragen wollen durch unser Opfer, dass diese kostenlosen Urlaubsangebote gemacht werden können für KZ-geschädigte Juden in Israel. Dieses Werk baut gegenwärtig auch in Mahalot ein Pflegeheim. Mahalot ist dieser Ort, wo die palästinensischen Raketen immer eingeschlagen haben. In Obergaliläa. Dieses Haus ist nun nahezu fertiggestellt. Auch hier ist noch die Unterstützung nötig. Und das ist ein Liebesdienst von Christen an Juden, die Alten und Pflegebedürftigen in Liebe zu tragen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Herr Heinrich Bauer, Kaufmann, 90 Jahre aus der Dannigerstraße 30. Wir hörten bei der Beerdigung das Wort, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und nun gehen wir hinein in unsere Aufgaben in die neue Woche unter der segnenden Hand unseres Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.